Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es klingt zunächst wie eine massive Crash-Warnung, wenn der Chef des größten Staatsfonds der Welt sagt, wenn KI-Aktien unter Druck geraten, dann wird unser Depot möglicherweise mehr als ein Drittel an Wert verlieren. Der Mann ist Realist, aber er ist kein Crash-Prophet. Wie man dieser Situation begegnen kann und wie man auch testen kann, wie anfällig das eigene Depot eigentlich für verschiedene Szenarien ist, das möchte ich heute gerne besprechen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir sprechen gleich über den norwegischen Staatsfonds und ich habe lange nicht mehr drauf geblickt. Heute Morgen im Report geht es darum, am Ende werde ich darüber sprechen, wie Diversifikation aussehen kann, fairerweise so zu diversifizieren, wie das der norwegische Staatsfonds macht. Das ist mit dem klassischen Anlegerportfolio vermutlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich ein bisschen Inspiration holen. Und es ist einfach auch ganz spannend zu sehen, was macht man eigentlich, wenn man erkannt hat, dass langfristige Aktienanlage nicht etwa eine große Gefahr ist, sondern eine große Chance. Bevor wir hier aber zu politisch werden, also holt euch gerne den Report. Wenn ihr ihn schon abonniert habt, dann, er ist ja vollkommen kostenlos, dann habt ihr ihn schon im Postfach gefunden. Wenn nicht, dann geht einfach auf www.lars-eriksen.de oder ihr klickt auf den entsprechenden Link in den Shownotes. Es ist der größte Staatsfonds der Welt. Fast 2 Billionen Euro sind da drin. Und er besitzt damit beinahe zwangsläufig, denn es handelt sich ja nicht um einen Hedgefonds, sondern um einen Fonds, der relativ breit investiert ist, einen erheblichen Teil des globalen Aktienmarktes. Umso bemerkenswerter, und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, sind die jüngsten Aussagen vom Chef Nikolai Tangen. Wobei die meistens bei den Norwegern und Skandinaviern sind ein bisschen immer Tangen, spielt keine Rolle. Ich weiß, ich drifte ab. Dieser Fonds könnte nicht nur theoretisch stark an Wert verlieren. Im Extremfall könnte sein gesamter Wert verschwinden. Punkt. Sage nicht ich, sondern sagt der Chef des Fonds. Und weil das alles andere als ein Crash-Prophet ist, scheint es mir so sinnvoll, mal darauf zu schauen. Am Ende werde ich im Übrigen auch sagen, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, seinem eigenen Depot einen Crash-Test zu unterziehen. Auch mit KI, aber es gibt auch noch einfachere Möglichkeiten. Dazu kommen wir aber am Ende. Tatsächlich ist die Botschaft von Tangen ein bisschen differenzierter. Er hat auf einer politischen Konferenz, das war in Arendal, gesagt, er wolle zur mentalen Krisenvorsorge beitragen. Norwegen müsse sich bewusst machen, dass das Vermögen des Staatsfonds keine garantierte Größe sei. Besonders interessant ist hier seine Begründung. Die vergangenen 3 Jahrzehnte, und ich nehme es vorweg, ich glaube, das ist eine komplett richtige Einordnung. Seien aus seiner Sicht in vielerlei Hinsicht abnormal gewesen. Niedrige Inflation, niedrige Zinsen, relativ niedrige Steuern, zunehmende Globalisierung und fallende Handelsbarrieren hätten ein außergewöhnlich günstiges Umfeld für Aktien geschaffen, für praktisch Kapitalanlagen aller Art. Und genau während dieser Phase sei nun der norwegische Staatsfonds gigantisch gewachsen. Dazu an dieser Stelle. Das sind genau die Befürchtungen, die ich, okay, YouTube mache ich noch nicht seit 1996, aber seit ich mich mit der Börse beschäftige und damals waren soziale Medien noch nicht so groß, aber seitdem sie da sind, gibt es die Warner und Mahner, die sagen, das ist alles nicht normal. Und jetzt befinden wir uns, na sagen wir mal grob, im 30. Jahr dieser Anormalität. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich möchte nur in normalen Zeiten investieren. Es gab wahnsinnig wenig normale Zeiten. Was aber praktisch immer so war und was in zunehmendem Maße geworden ist und weiterhin sein wird, ist, dass man mit Cash ziemlich sicher seine Kaufkraft verliert. Das war schon früher so, nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Das wird auch in Zukunft sein. Das heißt, Abnormalität heißt ja nicht, dass man nicht eine Rendite erzielen kann und bestenfalls eine, die einem nicht nur die Kaufkraft erhält, sondern vielleicht darüber hinaus auch noch den Aufbau eines kleinen, aber bescheidenen Vermögens, das ist eine Definitionsfrage, ermöglicht. Und das ist die Frage, die sich jeder langfristige Investor stellen sollte. Was passiert, wenn die Bedingungen, unter denen mein Vermögen entstanden ist, nicht die Bedingungen der kommenden 20 bis 30 Jahre sind? Das ist der Kern der Aussage. Ja, seine Prognose, auch wenn es eine spektakuläre Schlagzeile gewesen wäre, ist nicht, dass wir vor dem Totalverlust stehen. Es gibt hauseigene Stressmodelle des norwegischen Staatsfonds und die sind davon weit entfernt, obwohl sie deutlich konservativer sind als viele Stressmodelle, die andere Adressen sich anschauen. Hat nichts mit Bankenstresstests zu tun, sondern mit verschiedenen Szenarien, wie würde der Fonds darauf reagieren. Im aktuellen Stresstest untersucht der Fonds unter anderem eine Korrektur bei den KI-Aktien, eine zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft, die wir eindeutig sehen. Und das scheint gleich unter welchem Präsidenten eine Richtung zu sein, die einfach aufgrund des massiven Wettbewerbs zwischen USA und China erstmal unumkehrbar ist. Eine regionale Staatsschuldenkrise und einen durch extreme, man höre und staune, Wetterereignisse ausgelösten Inflationsschock. Das schwerste Szenario aus Sicht des norwegischen Staatsfonds ist eine fragmentierte Welt mit Handelsbarrieren, mit Investitionsrestriktionen haben wir, höherer Inflation haben wir, niedrigeren Wachstumsraten. Aktuell noch nicht, aktuell haben wir keine niedrigeren Wachstumsraten gemessen am Durchschnitt. Das spielt dabei erstmal keine Rolle, ob diese Wachstumsraten real sind oder letztlich nur durch zusätzliche Liquidität entstehen. In diesem Szenario würde der Fonds nach eigener Berechnung ungefähr 37% seines Wertes verlieren. Ich werde am Ende nochmal die vier anderen Szenarien besprechen, wen es interessiert. Also was rauskäme bei diesem oder jenem Negativszenario. 37% ist natürlich eine Menge, aber es wären eben keine 100%. Ein tatsächlicher Totalverlust würde, wenn überhaupt, vielleicht nach einem Zusammenbruch wesentlicher Teile des internationalen Finanzsystems und. Also all das, was man klassischerweise als Tail Risk bezeichnet. Und selbst dann gibt es Anlagen, mit denen man in einem diversifizierten Portfolio sich dagegen wehren kann. Ja? Egal welches Finanzsystem wann zusammenbricht, das sind natürlich Werte, die dann erstmal verschwinden. Aber sofern man davon ausgeht, dass etwas danach kommt, macht es einfach keinen Sinn, sein Depot darauf auszurichten. Und man sagt, ja, aber Weltuntergang, Atomkrieg, Dritter Weltkrieg, all das kann ja wohl sein. All das kann ja wohl sein. Dann kaufst du dir bestenfalls Gold. Du hast physisch auch etwas da. Aber darauf richtet man normalerweise kein Depot aus, weil selbst in einem solchen Fall wir ja es mit Sachwerten zu tun haben, mit Unternehmen, die dann wieder aufbauen müssen, Industrieunternehmen, das werden dann sicherlich Tech-Werte sein, die unter Druck geraten. Es macht keinen Sinn, sein Depot darauf auszurichten. Also wenn die Welt wirklich untergeht, dann hat man auch andere Probleme. Das klingt ein bisschen banal, aber guess what? Dann hat man auch andere Probleme. Und im Übrigen muss man sich auch immer fragen, ja, wenn ich zu 100% in Gold bin, muss irgendjemand dann auch noch abkaufen können, der andere Vermögenswerte geschaffen hat. Also wird's der Gold Käufer sein, der dann vom Goldverkäufer, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja. Es gibt einfach Situationen, denen kann man mit der Geldanlage nicht begegnen. Erste Problem. Aussicht von, wie heißt der Mann, Tangen. Wir extrapolieren die vergangenen 30 Jahre. Wer heute 50 oder 60 Jahre alt ist, da befinde ich mich ziemlich genau in der Mitte, hat einen Großteil seines Anlegerlebens in einem außergewöhnlichen Kapitalmarktregime verbracht. Wahrscheinlich wäre ich vor 25 Jahren gar kein Trader geworden, wenn ich nicht die Gelegenheit gehabt hätte. Einfach weil der Aufbau der Dotcom-Blase in einer Geschwindigkeit, die es mir ermöglicht hat, mein Kapital damals zu vervielfachen, das hast du ja in normalen Börsenphasen nicht. Dann werde ich was anderes machen müssen. Tja, da hätte man lange überlegen müssen, was das wohl gewesen wäre. Seit den frühen 1980er Jahren sind die Zinsen langfristig massiv gefallen. Nach dem Ende des Kalten Krieges beschleunigt sich die Globalisierung. aktuell nicht mehr. China wurde in die Weltwirtschaft integriert. Das war 20 Jahre ein enormer Boom. Lieferketten wurden global optimiert. Das Kapital konnte nahezu unbegrenzt Grenzen überschreiten. Und die niedrigen Zinsen führten gleichzeitig dazu, dass zukünftige Unternehmensgewinne mit niedrigen Diskontsätzen bewertet wurden. Das unterstützt steigende Aktienbewertungen. Und Tangen stellt die Frage, ob wir möglicherweise in eine andere Welt hineinwechseln. Eine Welt mit mehr Zöllen, eine Welt mit Handelsblöcken, eine Welt mit Handelsblockaden, eine Welt mit geopolitischen Konflikten, eine Welt mit höheren Verteidigungsausgaben, eine Welt mit höheren Staatsschulden und dementsprechend eine Welt möglicherweise mit strukturell höherer Inflation und höheren Zinsen. Und wer sagt, das klingt ziemlich nach heute, der hat sicherlich recht. Genau deshalb zieht er Parallelen zu bestimmten Elementen der 1920er Jahre, insbesondere wenn wir über Handelsbarrieren und Zölle sprechen. Wichtig ist aber, er sagt nicht, dass wir jetzt vor einem neuen 1929 stehen. Denn gleichzeitig passiert etwas Überraschendes. Ich möchte hier gar keine Analogie herstellen zwischen Lebewesen und dem Finanzmarkt. Weit entfernt. Aber es ist erstaunlich, wie robust das kleine Tierchen Börse ist. Denn viele dieser Risiken sind ja bereits Realität geworden. Und einer der größten Fehler, die man machen kann, ist es, zu sagen, ja, aber das haben irgendwie alle noch nicht erkannt oder denken sich das weg oder es wird wieder besser. Das ist nicht der Fall. Das sieht man schon seit zwei Jahren in sämtlichen Research. All diese Dinge, diese Risiken, die zur Realität geworden sind, lassen die Wirtschaft und auch die Märkte bislang nicht zusammenbrechen. Und genau darüber zeigt sich Tangen selbst überrascht. Er sagt, wenn man ihm vor zwei Jahren Zölle, Handelskonflikte, zunehmende geopolitische Fragmentierung, wenn man ihm all das vorhergesagt hätte, dann hätte man vermutlich eine deutlich schwächere Weltwirtschaft und einen deutlich schwächeren Aktienmarkt erwartet. Und das Gegenteil ist bislang passiert. Das kann, kleiner Einschub von mir, das wird jemand in seiner Position sicherlich so nicht besprechen. Seine Erklärung kommt gleich noch. Meines Erachtens gibt man muss da nicht immer was Großes, ein stillschweigendes Agreement unter den Superreichen machen. Nur, was wir sehen, ist die Schattenseite. Wir sehen sehr viel mehr Menschen, die deutlich weniger haben. Der berühmte Trickle-Down-Effekt, den sich Ronald Reagan und Margaret Thatcher ausgedacht haben und der dann weltweit übernommen wird, der hat nie funktioniert und der funktioniert auch jetzt nicht. Und wir sehen, und wer daraus aus dem Gedanken irgendetwas Sozialistisches machen will, der soll sich ein Reel draus basteln. Wir sehen, dass die Umverteilung absolut, aber auch relativ von unten nach oben stattfindet. Das bedeutet aber auch, dass unten wesentlich unzufriedener wird im Laufe der Zeit. Und das ist wahrscheinlich das größere Problem. Das hat weniger mit der Aktienanlage zu tun. Schlicht und einfach, das Erhalten des aktuellen Systems kostet mehr und mehr Kapital. Und dieses Kapital kommt in der Regel nicht von oben. Und diese Entwicklung wird irgendwann zu noch drastischeren Maßnahmen führen, die wir aber auch heute jetzt außen vor lassen. Ja, es steht keiner vor der Tür und nimmt euch was weg. Wahrscheinlich nicht, wer weiß das schon. Aber dafür bin ich nicht der richtige Kanal. Sondern ich habe es schon gesprochen, wenn wir über Zinskurvenkontrolle, wenn wir teilweise über Resets in verschiedenen Märkten und so weiter sprechen, dann ist das für mich keine Verschwörungstheorie, sondern die Realität. Der begegnet man aber nicht, indem man sich vom Finanzmarkt fernhält, sondern diejenigen, die am Finanzmarkt sind, werden davon profitieren. Nochmal, diejenigen, die sich nicht schützen können, das sind die wahrlich Benachteiligten, wollte ich sagen. So, Tangens Erklärung, die ist sicherlich auch nicht verkehrt. Unternehmen sind sehr viel resilienter geworden. Sie haben Lieferketten diversifiziert, sie haben alternative Zulieferer aufgebaut. Das sehen wir tatsächlich. Sie haben Lagerhaltung verändert, sie haben Backup-Systeme geschaffen. Wir sehen, dass der selbst ein steigender Ölpreis den Markt nicht völlig aus dem Tritt gebracht hat. Wie schnell heute Öl fließt und über andere Strecken, sicherlich noch nicht das Gleiche. Das ist nicht, dass die Gefahr gebannt ist. Aber es ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit, in der die Wirtschaft heute auf Störungen reagiert. Sie kann sie ganz offensichtlich besser absorbieren als früher. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aus seiner Warnung folgt nicht, dass langfristige Anleger ihre Aktien verkaufen sollen. Er sagt, der norwegische Staatsfonds selbst bleibt mit seiner Aktienquote, in dem Fall 71%, voll in Aktien und wird das auch nicht reduzieren. Der langfristige reale Nettoertrag seit 1998 lag übrigens bei rund 4,3% im Jahr. Das ist wahrscheinlich weniger, als die meisten von euch in ihrem Depot geschafft haben. Einfach deshalb, weil er sehr viel diversifizierter ist und weil er, und das sehe ich persönlich anders, ich glaube nicht, dass man mit Anleihen, zumindest bezogen auf den Zinscoupon, einen positiven Ertrag erwirtschaften kann. Anleihen-Rallies kann es immer geben, aber wenn wir die Realzinsen nehmen, dann wird man mit den Zinscoupon aus Anleihen meines Erachtens nicht mal sein Vermögen erhalten können. Also, wir kommen zu seinen Botschaften. Nicht raus aus den Märkten, sondern erwarte nicht, dass die Zukunft so funktioniert wie die Vergangenheit. Ein Problem, was er ganz konkret noch anspricht, und da hat er selbstverständlich recht, ist die massive Konzentration. Fürs erste Halbjahr haben sie einen Rekordgewinn gemeldet von rund 184 Milliarden Dollar. Das sind natürlich im Wesentlichen dann die Buchgewinne, die hier entstehen, zum Teil auch ein paar Dividenden. Aber ein wesentlicher Teil davon kam aus Technologieaktien und 20% des gesamten Fondsvermögens, 20% fallen auf lediglich 10 Positionen. Ihr könnt es euch denken, Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, TSMC. Nochmal, wer die Positionen, ich führe sie dann alle auf, wissen möchte, holt sich den Report oder ihr habt ihn heute Morgen schon bekommen. Und das ist natürlich bemerkenswert, weil der norwegische Staatsfonds sehr breit diversifiziert ist. Was mir gefällt, was er nicht macht, das mache ich in meinem langfristigen Portfolio auch nicht. Das heißt, er akzeptiert, dass gewisse Werte in gewissen Zeiten besser laufen. Es gibt andere Ansätze, bei denen Rebalancing Sinn macht. Aber Rebalancing kann auch sehr viel Rendite kosten. Extra Thema. Sprechen wir heute nicht. Das Problem entsteht also nicht, dass der norwegische Staatsfonds alles auf diese Technologieunternehmen gesetzt hätte. Es entsteht dadurch, dass der Aktienmarkt selbst immer konzentrierter geworden ist. Und das ist auch für einen langfristigen ETF-Anleger eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt, heute, wer ein MSCI World kauft oder ein S&P 500, besitzt zwar auf dem Papier Hunderte von oder Tausende von Unternehmen, aber wirtschaftlich wird die Rendite zunehmend von einer sehr kleinen Gruppe von Unternehmen bestimmt. Das heißt, Diversifikation nach Anzahl der Aktien ist nicht das gleiche wie Diversifikation nach Risikotreibern. Das größte Risiko liegt aus Sicht des Staatsfonds in einer KI-Korrektur. Natürlich, weil dieses Thema die Börse bestimmt und vor allen Dingen auch die Allokation an der Börse bestimmt. Auch hier überhaupt nicht die Frage, ob künstliche Intelligenz eine wichtige Technologie ist. Das wird wahrscheinlich kaum jemand beschreiten, obwohl man auch fairerweise sagen muss, ein paar Steps müssen dann noch kommen, um wirklich dann beurteilen zu können. Ein paar Billionen an Investitionen haben sich hier gelohnt. Aber die Frage wird natürlich für den Markt viel mehr sein, ob diese gigantischen Investitionen in die Rechenzentren, die Chips, die Infrastruktur tatsächlich die Produktivitäts- und Gewinnsteigerungen erzeugen, die heute in den Bewertungen schon enthalten sind. Nun kann man sich hinstellen und sagen, ja, wahrscheinlich, aber ganz ehrlich, ich behaupte, aufgrund der Geschwindigkeit der Entwicklung von KI kann keiner seriös formulieren, ja, das wird in 5 Jahren so sein. Muss man vielleicht auch gar nicht, weil man an der Börse, es geht nicht darum, Recht zu halten behalten mit einer These, sondern es geht darum, richtig einzuordnen, wie wird die Börse dieses Thema spielen. Und wir werden sicherlich mal sowas wie ein KI-Winter erleben. Und sollten diese Erwartungen enttäuscht werden, sei es nur vorübergehend, dann könnte eine Korrektur der großen KI und der großen Tech-Aktien wegen der hohen Indexgewichte auf den gesamten Markt ausstrahlen. Und das nennt der Fonds explizit als den Faktor schlechthin, der den Fonds unter Druck geraten lassen könnte in seinem Stresstest. Er sagt nicht, Tech deswegen verkaufen. Er sagt, die Qualität eines Unternehmens und die Qualität einer Aktie sind nicht das Gleiche. Es kann ein hervorragendes Unternehmen geben, aber zu einer viel zu hohen Bewertung, die dann über Jahre hinweg zu Enttäuschungen führt. Sowas nehmen langfristige Anleger bestenfalls daraus mit. Erstens, nicht die vergangenen 30 Jahre einfach in die Zukunft fortschreiben. Es gibt einfach Depots, die sind zu sehr ausgerichtet darauf, dass wir fallende Zinsen sehen, Globalisierung sehen, niedrige Inflation. Das ist aber keine echte Diversifikation im Portfolio, weil man eben dann nicht aufgestellt ist für eine Welt mit höheren Zinsen, Staatsschulden, geopolitischer Fragmentierung. Zweitens, ganz wichtig, das ist der Schutz, auch wenn er langweilig gilt, sich anhört. Diversifikation muss über unterschiedliche Risikofaktoren erfolgen. 10 verschiedene Tech-Aktien zu haben, alle Hyperscaler im Depot zu haben, ist keine Diversifikation, weil sie alle von diesem KI-Investitionszyklus abhängig sind. Und zwar vollkommen egal, ob man jetzt sagt, ja, aber Alphabet hat ja auch noch das Cloud-Geschäft und Meta hat ja das Werbegeschäft. Das reicht nicht aus, weil sie alle unter Druck geraten werden, wenn wir hier einen echten KI-Winter, ich hasse diese Airquotes, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Der Markt wird diese Aktien dann abverkaufen. Das heißt, langfristig geht es um unterschiedliche Regionen, es geht um Branchen, es geht um Anlageklassen und ganz wichtig, das bedeutet, ich verzichte auf einen Teil der Rendite, wenn die Aktienmärkte sehr gut laufen. Das sagt einem keiner, weil jeder sagt, ich habe das perfekte Portfolio für alle Marktphasen. Das gibt es aber nicht. Das ist der Grund, warum ich bei mir zwischen aktiver Anlage und zwischen langfristiger Investition unterscheide. In einem aktiven Depot habe ich natürlich die aktuellen Trends. Das kann auch mal antizyklisch sein. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Aber in einem langfristigen Portfolio kann ich nicht in allen Marktphasen A, den Markt outperformen. Das sollte mir langfristig gelingen. Aber in den Phasen, wo es wenige Aktien sind, die die gesamte Performance tragen, das haben wir schon wesentlich konzentrierter als jetzt gesehen, kann ich nicht auf mein Depot schauen und sagen, oh, das ist ja ein bisschen schwächer gelaufen. Diversifikation ist etwas, was man über einen langen Zeitraum dann auch durchhalten muss und dann nach 3, 4, 5, 10 Jahren zu sagen, okay, ich performe den Markt aus, ich habe vielleicht bestenfalls sogar etwas geringere Schwankungen. Das ist das Ergebnis. Aber wenn man immer in seinem langfristigen Portfolio hinterher rennt und sagt, ach, jetzt hat der Nasdaq 130% gemacht, ich habe aber nur 20% gemacht, dann hat man ein echtes Problem. Er sagt, Liquidität hat einen Wert. Damit meint er nicht die Liquidität in Form einer Cash-Reserve, sondern er meint damit die Liquidität außerhalb. Wenn man einen 30- oder 40-prozentigen Rückgang wirtschaftlich und psychologisch überstehen kann im Portfolio, weil man nicht gezwungen ist, in der Krise zu verkaufen, wo er übrigens dann auch nicht verkaufen würde, sondern versuchen würde, sogar die entsprechenden Aktien nachzukaufen, dann hat man einen erheblichen Vorteil gegenüber all denjenigen, die in der Krise verkaufen müssen, um Liquidität locker zu machen. Das wird die meisten deutschen Anleger wohl nicht betreffen. Das ist aber gerade an einen amerikanischen Anleger. Ja, und wir wollen da gar nicht schimpfen. Es wird schon gut gehen, diese Mentalität sorgt auch durchaus für eine florierende Wirtschaft und dementsprechend sorgt einfach dafür, dass fallende Aktienkurse euch nicht unter Druck setzen. Mental, da muss man sich drauf vorbereiten, aber selbstverständlich dann auch in echt. Also wir zocken nicht auf Kredit und. Risikovorsorge und Pessimismus sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Und das, was ihr vielleicht jetzt noch mitnehmen könnt, ist, wir haben gerade am Aktienmarkt eine Phase erlebt, in der der größte Momentum-Crash aller Zeiten. Hat man schon fast wieder vergessen. Ne? Neue Allzeithochs in den Indizes. Alles wunderbar. Aber das war der größte Momentum-Crash aller Zeiten. Diese Aktien sind mal kurz unter Druck geraten. Hat vielleicht auch mit der Liquidation dieses Fonds von Situational Awareness zu tun. Und ist völlig egal, warum es stattgefunden hat. Aber schaut mal drauf, was der Gesamtmarkt verloren hat. Und dann schaut mal drauf, was euer langfristiges Portfolio verloren hat. Wenn der Aktienmarkt schnell um 7, 8, 10% korrigiert und euer Depot in diesem Zeitraum um 30% korrigiert, dann seid ihr sehr wahrscheinlich nicht ausreichend diversifiziert. Das war's für heute. Machen wir es doch einfach mehr wie die Norweger. Also, Bis Montag und ciao.